zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe die große Freude, sozusagen den Ball jetzt mal ins Feld zu spielen. Denn für uns Physiker ist der Schelling ja einer, der auf der einen Seite unglaublich provoziert und auf der anderen Seite aber offenbar wirklich seiner Zeit schon so weit voraus war, dass es fast 150 Jahre gedauert hat, bis seine Ideen so fruchtbar geworden sind, dass wir heute sagen würden, sie gehören natürlich zu Naturwissenschaften und zwar mehr denn je wichtiger als alles andere. Im Grunde genommen geht es um was ganz Einfaches. Die Frage ist, erklären wir die Welt als Aufbau von Elementarteilchen zu immer größeren und größeren? Oder müssen wir bedenken, dass das Ganze ebenfalls eine Wirkung auf die Einzelteile hat? Das ist die eigentliche Frage. Also reduzieren wir alles auf die Eigenschaften von elementarsten Teilchen, so wie wir das gemacht haben bis zum 4. Juli 2012. Denken Sie nur, da wurde das Higgs-Teilchen gefunden. Das war die letzte große Entdeckung der Elementarteilchenphysik. Da war das Programm der griechischen Naturphilosophie, nach dem Elementarsten zu suchen, zunächst einmal abgeschlossen. 4. Juli, also haben die Europäer, die europäische Einrichtung, der große Hadronenbeschleuniger wahrscheinlich nur gemacht, um dem Land jenseits des Atlantiks, was jetzt in so einer heftigen intellektuellen Krise steckt, eins auszuwischen, schon 2012. Ne? Ist ja klar, dass Europa mitteilt, wir haben das Elementarste gefunden, von dem wir etwas wissen können. Ein Feld, das übrigens das gesamte Universum durchzieht. Sollten Sie mal einen Außerirdischen treffen, rufen Sie ihm einfach zu, 246,22 GeV. Da weiß er Bescheid. Ja, das ist nämlich der Vakuum-Erwartungswert dieses Feldes. Und beim Begriff des Feldes sind wir auch schon sofort bei Schelling. Es ist in der Tat so, dass dieser Philosoph einen enormen Einfluss auf etliche Physiker gehabt hat, weil er nämlich weggegangen ist von diesem Einzelteilchenblick und er hat den Blick auf etwas gerichtet, was Wirkungen verursacht, ohne direkt da zu sein, also ohne, dass man es greifen kann. Er hat einen Feldbegriff in die Welt gesetzt, dass es Wirkungen geben kann, dass es etwas Organistisches geben kann, Organismisches geben kann, etwas Organisches geben kann, was in der Welt eine große Wirkung haben kann. Und lustigerweise tatsächlich in dieser Zeit haben die ersten Felder begonnen, wie wir gleich sehen werden, noch ganz andere Fragen. Aber in der Physik war es vor allen Dingen die Frage nach der Wirkung, wieso eine elektrische Ladung eine Wirkung haben kann. Was bedeutet das, wenn hier eine Ladung ist und eine andere Ladung davon angezogen wird? Ganz zu schweigen von den magnetischen Effekten, von diesen ganzen Blitzen und so weiter. Also es war ja diese Erkenntnis, dass es offenbar noch andere Kräfte in der Welt gibt als die rein mechanischen. So Druck drauf und kaputt. Sondern es gibt Kräfte, die bis dahin völlig unverstanden waren. Und hier haben Leute wie Oersted und andere, auch Michael Faraday, sich tatsächlich von Schelling inspirieren lassen. Es war der erste Philosoph, der sozusagen direkt mit der damals aufstrebenden Physik in engerem Kontakt war. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert. Und als jemand, der sich heute mit komplexen Systemen beschäftigt, ist Schelling sozusagen der Begleiter schlechthin. Weil alle Komplexität, über die wir mehr oder weniger sprechen, auch wenn wir es gar nicht wollen, ist tatsächlich immer begleitet von diesem Wechselspiel, dass kleine Teile zusammenwirken in einem großen Rahmen, dessen Randbedingungen gewissermaßen den kleinen Teilen vorschreiben, wie sie sich zu verhalten haben. Und das ist schon bemerkenswert. Nun, im Jahr 1800, das habe ich mir mal genommen, als das Jahr, in dem die Naturwissenschaften angefangen haben, sich quasi von der Philosophie zu trennen. Sie wurden methodisch immer spezifischer und spezifischer. War vorher die Physik noch experimentelle Philosophie? Newton hätte sich niemals Physiker genannt, sondern sein großes Werk sind die mathematischen Prinzipien der Naturphilosophie. Alle Physiker zu dieser Zeit haben sich natürlich immer um philosophische Fragen gekümmert. Das müssten Physiker heute auch viel mehr tun. Aber vor allen Dingen, was hier jetzt passiert, ist etwas, was natürlich unbedingt zu dem Begriff der Entwicklung gehört, des Organischen, dass nämlich Naturwissenschaften historisch werden. Und das ist in dem modernen Begriff von Naturwissenschaft durchaus was Besonderes. Denn eigentlich, und das ist hier ein schönes, saubes, ordentliches deutsches eigentlich, ist nicht dieses andere eigentlich, es ist ein schönes, saubes, eigentlich sind diese Naturwissenschaften geprägt von Laborwissen. Also von dem Wissen um Vorgänge, die man im Labor genau kontrollieren kann. Und auf diese Art und Weise kann man den Effekt in reiner Form sehen, also ungestört von irgendwelchen Umwelteinflüssen, und kann diesen Effekt als einen sozusagen Inventurbestandteil der Natur nehmen. So vollziehen sich nämlich von nun an, ab 1800, die Naturwissenschaften. Aber sie haben natürlich Teile, nämlich hier die Geologie, die Biologie und die Astronomie, die in sich historisch sind. Da ist was geworden und man hatte keine Ahnung, wie das eigentlich geworden ist. Ein paar Jahrzehnte später, nach 1800, wird Darwin mit seiner Evolutionstheorie kommen. Die Geowissenschaften werden anfangen, mit Prinzipien des Aktualismus zu arbeiten, weil sie rekonstruieren wollen, wie es früher war und wie es heute ist, indem sie nämlich Prinzipien verwenden, wo sie sagen, die Natur war schon immer so ähnlich wie heute. Und daraus ist aber trotzdem was geworden, von der Astronomie ganz zu schweigen. Im 19. Jahrhundert war das Universum ja noch ewig. Wie sich dann herausstellte, war das ein großer Denkfehler. Also in dieser Zeit wird aus dem statischen Begriff ein dynamischer, aus der Substanz werden Prozesse und aus Raum wird auch Zeit. Die Zeit wird quasi verräumlicht und der Raum wird verzeitlicht. Auf einmal tauchen Geschwindigkeiten auf, die irgendeine Bedeutung haben. Und die Entwicklung läuft natürlich auf die Entstehung. Wie hat es angefangen? Die Evolution fragt ebenfalls nach Entstehungsprozessen. Und später wird man sehen, als das Universum tatsächlich so stark durchdrungen wird, dass man sagt, das Universum expandiere, wird ebenfalls die Entstehung von entscheidender Bedeutung sein. Aber das Irre ist, dass also das Verfahren des Labors, dass man hier auf der Erde Gesetzmäßigkeiten feststellt, unter kontrollierten Bedingungen, möglichst ungestört, auf einmal auf die ganze Natur angewandt wird. Das heißt, auf einmal werden diese elementaren Prozesse in ganz anderem Zusammenhang untersucht, nämlich unter offenen Bedingungen, ganz anders als im Labor, wo man alles unter Kontrolle hat, ist in der Natur überhaupt nichts unter Kontrolle. Und das bedeutet natürlich was. Auf einmal und später dann immer deutlicher wird in der Geologie etwas passieren, das was in Bewegung gerät. Ich habe heute Morgen ein Interview geführt mit Marco Bonhoff vom Geoforschungszentrum in Potsdam. Da ging es darum, wie das Jahr 2025 so gelaufen ist. Erinnern Sie sich noch? Wir hatten die phlegräischen Felder. Die Schlagzeilen waren so, Supervulkan bricht aus. Dann in Istanbul ein schweres Erdbeben. Dann gab es Erdbeben um Santorin herum. Santorin ist der Vulkan, der für den Untergang der minoischen Kultur verantwortlich ist. Und die finden jetzt raus, was werden es nicht glauben, dass der Anstieg des Meeresspiegels verursacht durch den Klimawandel tatsächlich Erdbeben verursacht. Noch keine großen, aber dadurch, dass mehr Druck auf dem Gestein ist, fängt es dort an zu knistern. Übrigens auch Stürme, wie diese unglaublich starken Taifune, die jetzt im Pazifik sind, drücken das Wasser so sehr gegen das Gestein, dass es beginnt, sich zu bewegen. Also selbst der Erdkörper selber, wo wir denken, meine Güte, wir haben doch festen Boden unter den Füßen, selbst der beginnt sich zu bewegen. Und später, als man dann die Plattentektonik sozusagen entdeckt hat in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, hatte man ein Modell dafür, wie dieser Planet sich eigentlich an der Oberfläche verhält und damit auch die Möglichkeit zu fragen, wie ist es denn nun geworden? Das heißt, wir haben das ganz große System Erde, und in diesem System Erde verhalten sich die Dinge nun alle in einem starken prozessualen Charakter. Nun, was das Leben betrifft, brauchen wir nicht zu reden, wissen wir alle, gibt es verschiedene Verfahren, und wieder sind es die Bedingungen, also die Umrahmungsbedingungen, die Randbedingungen, unter denen sich Leben entwickelt. Natürlich gibt es die Elementarakte, die auf der genetischen Ebene stattfinden, aber ob und wie sich bestimmte Eigenschaften nun entwickeln werden, das entscheiden die Bedingungen, nicht die einzelnen Lebewesen. Die Bedingungen, unter denen diese Lebewesen leben müssen, die werden darüber entscheiden, ob die Lebewesen die Eigenschaften, die sie besitzen, auch tatsächlich weitergeben können oder nicht. Und wieder ist es das Elementare und der Rahmen drumherum. Das ist das, was mich an Schelling am stärksten interessiert, von der Kosmologie ganz zu schweigen. Natürlich ist es das Große, der große Raum, der mit seiner Veränderung auf einmal den Einzelteilchen mitteilt, was überhaupt möglich ist. Schon in den ersten 380.000 Jahren, wo die Temperatur sich radikal abkühlt, aufgrund der Expansion, sind immer nur ganz bestimmte Bedingungen überhaupt möglich, und allmählich entsteht das, was wir die große Geschichte nennen, die zum Universum gehört. Das Interessante ist auch, dass wir damit natürlich auch verbinden, und das war, glaube ich, zu dieser Zeit völlig unabsehbar, dass es auf einmal Methodiken gibt, die ganz anders sind als die Methodiken, die man bis dahin hatte. Man hatte sehr anschauliche Methodiken, also die Mechanik oder der Pumpen, selbst die Wärmepumpe ist eine ziemlich anschauliche Angelegenheit, auch wenn das heutzutage einige nicht verstehen wollen, aber sie ist die beste Maschine, die wir haben. Aber die damalige Dampfmaschine zum Beispiel, wo die Pumpen sich bewegen, das ist alles total klar. Aber was bitte ist Elektrizität? Hier beginnt etwas, was natürlich in den Naturwissenschaften für die nächsten 200 Jahre von unglaublich großer Bedeutung ist und was Schelling so nicht auf dem Schirm hatte, wie auch, konnte er gar nicht. Das ist die immer mehr und mehr stärkere Mathematisierung und Abstraktion. Auf einmal wird die Natur in einer Art behandelt, wie das vorher nie der Fall gewesen ist. Es werden Gleichungen hingeschrieben und diese Gleichungen werden dazu verwendet, Prognosen zu machen und diese Prognosen werden durch Experimente bestätigt oder nicht bestätigt. Und dann geht diese Maschinerie los, die überhaupt nichts mehr mit dem großen Ganzen zu tun hat, sondern wo sich einzelne Bereiche, hier mal dargestellt, die Elektrodynamik, die Thermodynamik und die Mechanik auf einmal in einem Übermaß triumphartige Erfolge zeigen, dass etwas auftaucht, was natürlich einem organismischen System oder einem organistischen Blick, einem holistischen Blick, also das große Ganze, völlig widerspricht. Technik. Und zwar eine Technik, die in einem ungeheuren Ausmaß erfolgreich ist. Es werden Maschinen gebaut, die über Kraft verfügen, wie man sich das vorher nicht vorstellen konnte, die über Geschwindigkeiten erreichen könnte, wo die Leute sogar Angst davor kriegen, Gottes Willen, wenn ich mich in den Zug setze, nicht, dass mich der Gegenwind dann davonträgt oder mir sogar die Luft wegnimmt. Und vor allen Dingen diese merkwürdige Elektrodynamik mit ihren Ladungen, da scheinen ja ganz schlimme Dinge sich zu vollziehen. Von der Mechanik wusste man ja, wie sie geht, aber die Elektrodynamik, oh, oh, oh. Und vielleicht an dieser Stelle ein kleiner Hinweis. Um diese Zeit wurde eine Strahlung entdeckt, die unsichtbar war. Nämlich zunächst 1800 durch Herschel die Infrarotstrahlung. Und der gute Herr Ritter, jemand, der für Schelling durchaus nicht unbekannt war, der machte aus sozusagen ganz romantischen Symmetriebetrachtungen heraus die Entdeckung der Ultraviolettstrahlung. Herschel hat die Infrarotstrahlung durch Zufall entdeckt. Er hat was liegen lassen sozusagen und hat dann gemerkt, es ist warm geworden. Das heißt, die Sonne hat nicht nur im sichtbaren Bereich eine Strahlung, sondern sogar noch da hinten, was man gar nicht sehen kann. Die Infrarotstrahlung war damit entdeckt. Ritter suchte aktiv nach dem, was denn, wenn etwas jenseits des Roten ist, dann war für ihn klar, dann muss es auch was jenseits des Blauen geben. Gesagt, getan, und er machte das erste Foto der Welt mit Silberjodid. Er brachte es übrigens noch am selben Tag nach Weimar, aber der große Alte hatte kein Interesse dafür, weil es natürlich in seiner Farbenlehre keine unsichtbaren Farben gab. Ne? Aber so war das eben manchmal. Okay, also, das heißt, wir haben eine Zeit, in der Schelling mit seinen Ideen auf den Markt kommt, wo er konkurriert mit einer Dynamik, die in den Naturwissenschaften von nun an viel schneller sich vollzieht als all die Gespräche in der Philosophie. Nimm's mir nicht übel, Willi, aber hier wird die Philosophie rechts überholt. Auf einmal werden die Methoden so schnell und so innovativ und vor allen Dingen sofort technisch anwendbar, dass von den Philosophen gar nicht mehr so viel erwartet wird in der Zeit. Es gibt zwar große Denker, ohne Zweifel, wie wir alle wissen, aber was dann sonst noch passiert, führt eher zu einer Ablehnung, insbesondere des Begriffs der Naturphilosophie. Die Naturwissenschaften sind so überragend gut, dass man sich nicht vorstellen kann, dass es irgendeinen philosophischen Zugang zu etwas gibt, was von den Naturwissenschaften dermaßen intensiv durchdrungen wird und dann auch noch genutzt werden kann. Das ist der Punkt. Es ist noch nicht mal so, dass es nur um Erkenntnisse geht, sondern dass man damit auch noch reich werden kann. Und wie? Und im Jahr 1824, das muss ich einfach an der Stelle mal sagen, hat sozusagen die Klimaforschung begonnen. Also es ist 200 Jahre her. Es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, ja, diese Klimaforschung, dieses ganze moderne Gedöns. Nee, so steigt also die Temperatur gerade durch das Dazwischenstellen der Atmosphäre, da die Wärme in Lichtform, also die solare Strahlung, leichter in Luft eindringt, als wenn sie sich erstmal in Form der Chaleur obscure, also der Infrarotstrahlung, befindet. Fourier hat sich eine unglaublich interessante Frage gestellt. Das war die Zeit, wo man anfing, sich in der Erdgeschichte immer besser auszukennen und festzustellen, es muss mal eine Eiszeit gegeben haben. Man fand überall große Findlinge, die offenbar aus Norwegen bzw. Schweden stammten, die aber hier in Mitteleuropa quasi so rumlagen. Wie sind die hier hingekommen? Naja, wie wir wissen, durch die Gletscher, die großen Eismassen. Und man hat sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts gefragt, wenn das früher so viel Eis gab, wie hat sich die Erde eigentlich wieder erwärmt? Denn Eis ist weiß, weiße Oberflächen reflektieren das Sonnenlicht, eigentlich sollte es kalt bleiben. Und dann kommt der Fourier auf den Gedanken, ja, also so ungefähr, französisch dann natürlich, also ich überlege, da muss was sein, was in irgendeiner Form jetzt aufs Neue die Wärme speichert, die ja von der Erde kommt und dann irgendwie nicht ins Universum entweicht. 1856 erst wird man feststellen, dass es zum Beispiel Kohlendioxid gibt als Gas, aber auch Wasserdampf und Methan, die genau die Moleküle darstellen, die diesen Effekt produzieren. Aber 1824 wurde es quasi entdeckt, gedanklich. Was ein interessanter Hinweis wiederum darauf ist, Schelling war ein Denker. Schelling hat versucht, durch reines Denken etwas über die Natur zu erfahren. Ein A priori, da gab es eine Vorstellung davon, ich kann von vornherein viel mehr über die Natur erfahren, indem ich über sie nachdenke. Zur gleichen Zeit wurden überall in Europa Experimente gemacht, fast hätte ich gesagt, dass es nur so gekracht hat, denn oft hat es nur so gekracht. Bei Ritter zum Beispiel mit seinen elektrostatischen Experimenten, wo er sich die Drähte unter die Nägel und sonst noch wohin gehalten hat. Also das war schon ziemlich irre. An allen Ecken und Enden wurde geforscht, weil man festgestellt hat, dieses Potenzial kann man mit relativ wenig Aufwand tatsächlich auffüllen. Innovative Entdeckungen wurden gemacht, die teilweise doch ganz, ganz erheblich über das hinausgingen, was man bis dahin gedacht hatte. Und so kommt man dann dazu, dass eben um 1820 herum tatsächlich verschiedene Dinge in diesem Universum, beziehungsweise was unseren Planeten betrifft, bekannt ist und vieles ist unbekannt. Denken Sie nur daran, dass das Zeitalter, in dem die großen Entdeckungsreisen gemacht werden, es war klar, wir sind auf der Erde und es war schon klar, auch wenn heute wieder es einige Leute gibt, die das bestreiten, die Erde ist eine Kugel. Ich warte nur, bis die erste UNO-Rede kommt von dem großen Meister. Nachdem er jetzt schon den Klimawandel als Schwindel bezeichnet hat, wird er vielleicht demnächst behaupten, die Kugelform der Erde sei auch ein Schwindel. Ich hoffe, dass wenigstens dann sich der Plenarsaal leert, ganz ehrlich gesagt. Ich hätte mir gewünscht, dass schon bei der ersten Rede einmal mal angefangen hätte, so in den hinteren Reihen, dass die allmählich so rausgegangen wären. Und dann hätte Frau Baerbock einfach noch sagen können, du Donald, wenn du fertig bist, machst das Licht aus. Das wäre die richtige Reaktion gewesen. Aber leider, Sie wissen ja, wie es ist. Naja. Also, die Entwicklungsprozesse auf dem Planeten waren unbekannt. Man verstand nicht die Zusammenhänge dieser Prozesse. Und in diesem Sinne ist Schelling eben tatsächlich ein absoluter Vorreiter gewesen, weil er dem Prozessualen dem totalen Vorrang gegeben hat. Die Verbindung untereinander, nämlich die geschaffene Natur, aber da werden wir ja nachher drüber sprechen. Nun, das Ganze rührt natürlich an einem ganz tiefen Geheimnis der Physik. Wenn man über etwas spricht, was geworden ist, was also in irgendeiner Form entsteht, vielleicht in ganz anderer Form entsteht und sich allmählich entwickelt unter den Rahmen und Randbedingungen, unter denen es sich hier entwickeln muss, dann kommt man an ein Thema ran, das heißt Zeit. Und das ist das tiefste Geheimnis der Physik. Die Zeit ist das große Problem. Die Zeit ist der große Gleichmacher und gerade wenn es um das Organische geht auf unserem Planeten, kann man sich ja angucken, an welchen Stellen und was wir alles für Phänomene haben, die tatsächlich alle was mit der Zeit zu tun haben. Wir können uns in der Natur umschauen und es ist sehr anschaulich, was da passiert. Wir wissen alle, was passiert. Wenn lang genug der Wind hier weht und der Regen fällt, dann werden diese Berge verschwinden. An anderer Stelle wird es möglicherweise so aussehen wie hier. Und das ist nicht von der KI produziert, sondern von CBS News zu einer Zeit, als man in Amerika noch Bilder kaufen konnte. Kleine Randbemerkung, wir haben unlängst versucht, Bilder von NBC zu kaufen über einen bestimmten Vorgang und kriegten dann sogar den Text von denen mitgeliefert, den wir zeigen sollten. Daraufhin haben wir uns entschlossen, die Bilder nicht zu zeigen. Also Sie sehen schon, wie sich alles verändert hat. Aber auch sowas ist natürlich völlig klar. Wir wissen alle, wovon hier die Rede ist. Wir wissen, dass die Dinge im Fluss sind. Panterei im ganz wörtlichen Sinne. Aber auch im Innern unserer Erde gibt es eben eine Zeit in der Natur, die gewaltig ist. Wir sehen hier etwas, was zu dem Entwicklungsbegriff eben unmittelbar gehört, nämlich das, was sich unter unserem Erdboden befindet. In einem Krater, Kratersee mit einer Beschleunigung von ungefähr 90, kann man jetzt hier sehen, was mit den Platten auf unserem Planeten passiert, wie sie auseinanderreißen, welche Bruchstellen es gibt, wie Hotspots entstehen und so weiter. Die großen Erdbeben auf unserem Planeten, zuletzt im Juli diesen Jahres in der Kamtschatka, war ein Erdbeben von der Stärke 8,8. Das ist also wirklich enorm stark gewesen. Und das entsteht eben, wenn tatsächlich die eine Platte sich unter die nächste drückt und dabei enorme Spannungen frei werden. Das heißt, die Zeitlichkeit der Natur, die Zeitlichkeit des Seins, die äußert sich eben in etwas, was uns natürlich ganz, ganz große Probleme macht, nämlich in dem Nicht-Wieder-Zurückführen. Es ist eben nicht das immer wieder Gleiche, was da passiert, sondern da passiert etwas und es ist nicht mehr reversibel. Man kann es nicht mehr in den gleichen Zustand führen. Das ist der Ausdruck für die Zeitlichkeit von dem, was in diesem Universum passiert. Es gibt keine Möglichkeit zurückzureisen. Wir haben keine Vorgänge, die uns in irgendeiner Form sozusagen jünger werden lassen oder sowas. Eine Analyse der Zeitstruktur, also des Werdens von etwas, ist eben immer zugleich eine Analyse von Prozessen, die alle zusammen zu dem führen, was im Einzelprozess übrigens eine Reversibilität noch zuließe. Das ist das Absurde. Wenn man so ein Elementarteilchen betrachtet, gibt es überhaupt keinen Grund dafür, dass hier irgendwelche Änderungen sich vollziehen sollten, sondern so ein Elektron bewegt sich eben um den Atomkern rum ohne Probleme. Aber schon die Anwesenheit eines zweiten Atoms führt bereits dazu, dass das eine Atom sich nicht mehr so ungestört verhält, sondern dass es Schwankungen, Fluktuationen, Schwingungen, alles Mögliche gibt, die dann eben tatsächlich die Struktur dieses Moleküls zum Beispiel verändern. Ganz zu schweigen von großen Molekülen oder der Wechselwirkung von großen Molekülen mit der Umgebung. Das heißt, sobald die Dinge größer werden, sobald die Dinge in Wechselwirkung geraten, sobald sie sich verändern können, sind sie nicht mehr reversibel und der Zeitpfeil ist sozusagen automatisch eingepreist. Wir können gar nicht anders. Es läuft. Auch eine Form von Panterei. Wir wissen alle, was passiert. Jeder Tag mehr ist ein Tag weniger. Hilft alles nichts. Und das zeigt sich nicht nur im Kleinen bei so einer Uhr, wo die Gravitation den Sand sich holt, zu sich holt, sondern zeigt sich eben auch bei dem ganz Großen, bei dem Allergrößten, oberhalb dessen nichts mehr gedacht werden kann, wenn man dann tatsächlich durch dieses Universum geht und schaut sich die wissenschaftlichen Daten an, dann ist unser Planet eben das Resultat einer gewaltigen evolutionären Geschichte, die seit knapp 14 Milliarden Jahren am Werk ist. Und das ist erstaunlich. Ich habe vorhin meinen Studenten in einer großen Karte gezeigt, bei dem Reich der Möglichkeiten in diesem Universum, wo ist eigentlich die Insel für Biosysteme, die sich also die Ordnung aus Ordnung immer wieder aufbauen. Wenn Sie sich wirklich Gedanken machen würden, was in unseren Körpern, in unseren Zellen jetzt gerade passiert, welche Materie- und Energieflüsse dafür notwendig sind und wir gleichzeitig denken, fühlen und alles Mögliche und vielleicht auch denken, wovon redet der denn davon, ist der verrückt geworden, das ist irre. Es ist wirklich irre. Das ist Prozess in Reinkultur. Und das vollzieht sich eben vom Allerkleinsten bis zum Allergrößten und das in den Rahmenbedingungen unseres Universums. Wenn Sie es genau wissen wollen, also wie es da draußen aussieht, dann schauen Sie sich den nächsten Film an. Das ist eine Zusammenstellung der großen Strukturen, die Sie sehen würden, wenn Sie mit einem Raumschiff von der Erde über die Milchstraße flögen und würden sich anschauen. Ich habe hier schon mal so die wichtigsten großen Objekte, die das Universum zu bieten hat, in unserer unmittelbaren Nähe, die großen Wolken, die aus denen Sterne werden, die Milliarden Sterne, die in der Milchstraße sind, die Überreste von Sternen, die in der Milchstraße sind, die aber nicht mehr als Sterne sozusagen da sind, sondern nur als Sternleichen. Wenn wir uns dann allmählich von der Milchstraße entfernen und auf sie draufschauen, sehen wir eine Struktur, die in diesem Universum eigentlich gar nicht sein sollte. Wenn das Universum expandiert, fragt man sich, woher die Strukturen kommen. Wie kann es denn sein, dass in 14 Milliarden Jahren solche Riesengebilde, die 100.000 Lichtjahre groß sind, überhaupt aufgebaut werden können? Und wie können die sich zusammenhalten? Und auch das ist eine Kraft, die wir alle kennen, die wir tagtäglich in jeder Sekunde unseres Lebens, wenn wir nicht Astronautinnen und Astronauten werden, feststellen, das ist die Schwerkraft. Sie führt dazu, dass da draußen solche riesigen Gebilde da sind und dass sogar unsere Milchstraße in ferner Zukunft zu einem Galaxienhaufen stoßen wird und mit ihm zusammenstoßen wird und dann für immer mit diesem großen Galaxien-Superhaufen zusammen sein wird. Das heißt, wir haben die ganz große Geschichte. Schelling ist der Philosoph der ganz großen Geschichten, der ganz langen, der großen Prozesse, der Rahmenbedingungen, die uns, das konnte er ja gar nicht wissen. Denn die Bilder, die ich Ihnen hier zeige, sind Bilder aus einer ganz modernen Vorstellung von Natur. Noch bis weit in die 70er, 80er Jahre gab es durchaus Leute, die den Urknall oder die Bedingungen für die Entstehung von Universen stark bezweifelt haben. Da war alles stabil. Es gibt heute noch Leute, die behaupten, die Erde sei auch schon immer da gewesen. Ja. Und wenn man sich dann noch anschaut, wie das mit unserem eigenen, mit unserer eigenen Heimat so ist und sich überlegt, was da eigentlich drinsteckt, dann wird es ganz anders. Sie sehen hier eine Animation von National Geographic, die in das Werden unseres Planeten zeigt, war ja keiner dabei. Das heißt, wir müssen es in Computern nachbauen und können heute anhand von Bildern, wie zum Beispiel von dem großen Interferometer ALMA, anderen Sternen beim Planeten machen, zuschauen. Und da sieht man, dass das passiert. Der Zusammenstoß von großen Brocken, deren Bewegungsenergie sich in Wärme verwandelt, das Material wird aufgeheizt und sammelt übrigens mit einem interessanten Fachwort, das nennt man Oligarchic Growth. Also oligarchisches Anwachsen. Mit Oligarchen haben wir ja in letzter Zeit so unsere Erfahrungen schon gemacht. Und diese Kugel hier wird nach ungefähr 100 Millionen Jahren auch eine ganz besondere Erfahrung machen, die ihr Dasein, So-Sein und Hier-Sein nochmal nachhaltig verändern wird. Denn diese große Kugel an der Oberfläche mit 6000 Grad fast am Anfang wird sich eben nicht beruhigen, wie andere Planeten das nach dem Werden gemacht haben, sondern sie wird nochmal sozusagen eine kleine, da wird noch ein Nachspiel geschehen. Und dieses Nachspiel wird die Erdachse um 23 Grad verschieben, wird sie dramatisch verändern und wird vor allen Dingen, und das zeigen die neuesten Simulationen, in nur 4 Stunden in ihrer Umgebung einen Begleiter entstehen lassen. Und das ist der Mond. Und dieser Begleiter ist auf folgende Weise entstanden. Ein marsgroßer Brocken, mindestens doppelt, wahrscheinlich dreimal so schwer wie der Mars, hat die Erde streifend getroffen, hat sich dabei zerrieben mit dem Erdmantelmaterial zusammengetan. Und dann ist in 0,nix, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, in einem Abstand von 50.000 Kilometer von der damaligen Erdoberfläche, unter erheblichen Verlusten, aber eben so, dass es nicht zerstört worden ist, ein Objekt entstanden, dass der Erde dienstgradmäßig gar nicht zusteht. Solche Monde, wie die Erde sie hat, so ein Mond, wie die Erde sie hat, gehört zum Jupiter. Der ist doppelt so schwer wie alle anderen Planeten zusammen. Wir haben also einen sehr schweren Mond, der stabilisiert die Erdachse seitdem. Und seitdem übrigens hat die Erde 4 Jahreszeiten, weil seitdem erst die Erdachse tatsächlich geneigt ist. Und seitdem haben wir einen Trabanten, der unseren Planeten nachhaltig verändert hat. Durch die Gezeitenkraft ist er, hat er sich von uns entfernt. Wir haben ihm Drehimpuls gegeben und die Erde hat den Drehimpuls verloren. Als die Erde angefangen hat, hat sie 9 bis 10 Stunden um die eigene Achse gedreht. Einige werden sagen, wäre nicht schlecht heute. Es gibt so Tage, da wären wir froh, wenn der schon nach 10 Stunden rum wäre. Aber heute haben wir 24 und auch das ist eine wichtige Voraussetzung für einen Vorgang, der uns nachhaltig in diesem bei uns natürlich beeinflusst hat, nämlich ein Planet mit Leben. Und das heißt, wir können heute diese ganzen Entstehungsfragen, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch völlig im Unklaren waren, in viel besserer Bedeutung auseinandernehmen. Dieser Vorgang, der zum Mond geführt hat, diese Veränderung, die dann aber dazu geführt hat, dass auf unserem Planeten eine ungeheure Veränderung sich vollzogen hat, nämlich tatsächlich in dem Sinne, dass Moleküle sich zusammengetan haben, die Vorgänge, die zur Photosynthese geführt haben, wahrscheinlich dem wichtigsten chemischen Prozess, den es überhaupt gibt im Universum, nämlich der Nutzung von Sternenlicht zum Aufbau von Zuckermolekülen, beziehungsweise der Splitten von Wasser. Die Photosynthese ist der Prozess, der die Biosphäre auf unserem Planeten ungeheuer angetrieben hat. Und damit ist es ganz klar, worum das geht. Olivia Judson hat vor einigen Jahren mal einen Artikel geschrieben, The Energy Expansion of Evolution, wie nämlich die verschiedenen Energiequellen verwendet wurden. Als Schelling seine philosophischen Gedanken entwickelte, gab es auf unserem Planeten praktisch nur Holz und allmählich kam die Kohle ins Spiel. Und so haben sich ja tatsächlich auch diese Lebewesen Mensch mit immer neueren Energieformen praktisch immer größere Bereiche des Planeten gesichert. Hier sehen Sie auf diesem Bild, welche verschiedenen Energieformen es bei uns in der Evolution gab. Also die geochemische Energie, also sozusagen die Steinfresser, dann diejenigen, die Sonnenlicht verwendet haben, aber ohne Sauerstoff zu verbrennen. Dann haben wir diejenigen, die den Sauerstoff produzieren, die Fleischfresser. Und die das Feuer beherrschen, das sind wir. Wir beherrschen nicht nur das Feuer, irgendwas zu verbrennen, sondern wir können sogar Atomkerne verbrennen. Und deswegen sind wir diejenigen mit dem höchsten Energieausstoß. Und so kann man praktisch die Evolution danach untersuchen, welche Energiequelle zur Verfügung stand. Noch besser wird es, wenn man nochmal anschaut, wie stark die Biosphäre eigentlich auseinandergegangen ist, wie stark sie sich entwickelt hat, als auf einmal die Photosynthese aufkam. Ein unglaublicher Sprung, der dort passiert ist, als man angefangen hat, hier, irgendwann hier ist das Leben entstanden, vielleicht sogar schon früher. Sie müssen sich überlegen, wir können inzwischen in einem Ausmaß genau dieser Vorgänge rekonstruieren, weil wir sehr, sehr empfindlich geworden sind bei den Entdeckungen von Einzelteilen. Vor einigen Jahren wurden in Nordwestaustralien Zirkonkristalle entdeckt, die 4,4 Milliarden Jahre alt sind und die nur entstehen können in flüssigem Wasser. Wenn Sie das zusammennehmen mit der Entstehung des Mondes, dann müssen auf unserem Planeten relativ schnell große flüssige Wassermengen da gewesen sein. Wie kann das sein auf einem Planeten, der so heiß ist? Nur in einer äußerst dichten Atmosphäre, voller Gase wie Wasserdampf, CO2 und Methan. Und fast hätte ich gerufen, Gott sei Dank. Denn Sie dürfen nicht vergessen, die Sonne war in ihrer frühen Phase nicht so hell wie heute. Die Erde war früher nicht in der bewohnbaren Zone der Sonne. Und wenn sie diese dichte Atmosphäre nicht gehabt hätte, dann wäre aus ihr für immer eine weiße Kugel geworden. Weil es war so kalt, ohne diesen Effekt. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, heute hätte die Erde ohne Atmosphäre minus 18 Grad Celsius. Mit der Atmosphäre hat sie plus 15. Und diese 33 Grad verdanken wir der Wirkung von Molekülen wie Wasserdampf, CO2 und Methan. Sie sehen also, das ist ein delikates Gleichgewicht. Und damals ist das Leben entstanden. Und wenn Sie mehr darüber wissen wollen, sollten Sie meinen Kollegen Dieter Braun einladen, der großartige Forschung dazu macht, wie es gewesen sein könnte. Also wirklich auf ganz großartige Weise. Nun, worauf ich hinaus will, ist dieser Sprung hier. Hier. Als hier auf einmal die Photosynthese da war, explodierte das Leben auf unserem Planeten förmlich. Das ist die ganz große Geschichte. Ohne dass man jetzt direkt auf die Menschheitsgeschichte eingehen muss, ist es tatsächlich so, dass wir eine Geschichte haben, deren Organisation immer davon geprägt ist, von dem Wechselspiel von dem ganz Großen mit dem ganz Kleinen. Diese beiden Strömungen liegen in diesem Universum sozusagen in außerordentlich fruchtbarer Form vor. Und wenn wir das jetzt noch ein bisschen zusammenziehen, noch ein bisschen knackiger machen, dann würde man tatsächlich sagen, wir haben es mit einem Universum zu tun, wie schon am Anfang gezeigt, das ungefähr so aussieht. Im Fachsprech sieht es so aus. Im Fachsprech hat das Universum angefangen mit etwas, dessen 100. Geburtstag wir gerade feiern, nämlich mit der Quantenmechanik. Nicht 250, aber 100 Jahre ist für eine Wissenschaft wie die Physik schon eine echte Hausnummer. Vor 100 Jahren hat Werner Heisenberg zum ersten Mal eine Arbeit veröffentlicht, wo das Wort Quantenmechanik auftaucht. Und das Universum muss Quanteneigenschaften gehabt haben, sonst wird es uns gar nicht geben. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Ohne diese Schwankungen vom Anfang, diese Asymmetrien, wäre gar nichts passiert. Ohne diese Nicht-Gleichgewichte wäre nichts passiert. Und auch hier ist Schelling eben eine ganz wichtige Vorreiterfigur, wenn es darum geht, dass Dinge in Gang gesetzt werden und Prozesse sich tatsächlich gegenseitig verstärken und perpetuieren. In seinem Versuch über die Philosophie der Natur sind eine ganze Reihe von Stellen drin, wo genau davon die Rede ist, wie Prozesse sich gegenseitig beeinflussen. Nun, eine letzte Folie vielleicht, denn das, worüber ich hier gesprochen habe, ohne dass wir direkt auf die ökologischen Aspekte gekommen sind, ist, dass die Welt als Selbstorganisationsprozess ohne die Schellingschen Ideen gar nicht zu denken ist. Das Merkwürdige ist nämlich, wir haben völlig zeitsymmetrische Naturgesetze. Ich habe von der Mathematisierung der Naturwissenschaften gesprochen. In den Gleichungen ist die Zeit nur ein Laufbursche. Man kann sie immer wieder auf Null setzen. Und eigentlich hassen die Physiker die Zeit. Denn in ihren Gleichungen ist es nicht drin, dass sie selber alt werden. Das ist komisch. Irgendwas erklären die nicht richtig. Also zeitsymmetrische, aber kleine Abweichungen, Schwankungen um etwas herum, das sind die großen Möglichkeitserzeuger. Nämlich hin zu etwas, was Neues erzeugen kann, neue Eigenschaften. Und dabei werden Ungleichgewichte ausgeglichen durch Instabilitäten. Natur ist überhaupt nur Natur, insofern sie instabil ist, wie Jan Cornelius Schmidt das mal so wunderbar genannt hat. Und dass es eben Energieflüsse sind, die uns treiben, Felder, die miteinander in Beziehung stehen. Und dabei taucht auch etwas auf, was uns heute mehr denn je große Probleme macht, dass nämlich Veränderungen unbedingt notwendig sind. Praktisch zu der Conditio sine qua non dieser Welt gehören. Wir können nicht immer so tun, als könnten wir so weitermachen wie bisher. Das gilt für das eine wie das andere und die Natur tut es ohnehin nicht. Und sie tut es teilweise auf sehr dramatische Weise. Wenn man sich mit einem Erdbebenforscher unterhält, dann wird einem das ziemlich vor Augen geführt, dass es keine ordentliche Prognostik gibt für die Erdbeben. Warum? Weil es sich um Prozesse handelt, die entweder da oder da oder da passieren. Man kann zwar ungefähr sagen, wo es passiert, aber nicht mal wann. Das wäre doch toll, wenn man genau vorhersagen könnte, hört mal, ihr in Istanbul, könnt ihr euch schon mal darauf einstellen, übermorgen so gegen 3, 3:30, da geht's zur Sache. Aber nichts davon. Es kann über Nacht kommen. Und das nennt man kritischen Effekt, dass es darum gehen könnte, tatsächlich den Unterschied, der Unterschied kann minimal sein. Wenn es ein bisschen zu viel ist, dann kippt das Ganze. Was übrigens auch für gesellschaftliche Prozesse von außerordentlicher Bedeutung sein kann, in Zeiten, wo es wichtig wird, dass alle sich engagieren, kann der Einzelne den Unterschied ausmachen. Also auf diese Weise entstehen eben in diesem riesigen Universum Inseln der Ordnung, die auf ganz artige Art und Weise inzwischen eben das hervorgerufen haben, was dieses Universum darstellt, eine grandiose Schöpfung, die mit Schelling einen Philosophen hat, der es sich unbedingt lohnt zu lesen und nochmal nachzuschauen, wie seine Vorstellungen über diesen organischen, über dieses organische, bei ihm heißt es, wie ich von dir weiß, vom Werden zum Sein, nicht vom Sein zum Werden, wie dieser organische Blick eigentlich in den Blick zu nehmen ist, diesen Blickwinkel zu haben und über die ökologischen Zusammenhänge, also wie ein System als Ganzes funktioniert, können wir gleich reden. Ich glaube, das war einfach nur mal, um mal darzustellen, welche Bedeutung dieser Philosoph für diejenigen hat, die sich nicht nur um ihr Spezialfach kümmern, sondern die tatsächlich in dieser großen Geschichte der Natur möglichst die ganze Geschichte erzählen wollen und nicht so kleinteilig sind. Dankeschön.
Sie hörten zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.